Prima. Liebe Geschwister, ich bin sehr froh und es ist für mich ein ganz besonderer Sonntag, dass ich heute bei euch sein kann, hier in Hamburg, in eurer Gemeinde, von der Christian mir schon ganz viel erzählt hat. Und musste zurückdenken, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? 2020, in den Anfängen der Corona-Zeit, als es ja schon viele Kämpfe gab für die Freiheit unserer Gottesdienste. Ganz kurze Frage, ist das so laut genug? Ja, okay, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen, habt ihr schon gemerkt, wegen der Erkältung. Aber von sowas lassen wir uns nicht abhalten. Und dann kam eines Tages ein Telefonanruf mit einer ganz freundlichen Stimme auf der anderen Seite. Und ihr könnt euch vorstellen, die Stimme war von Christian. Und Christian sagte, Bruder, Wir sind froh, dass ihr in Hannover diesen Dienst so macht, wie ihr ihn macht, und wir wollen zusammenhalten. Wir wollen füreinander beten, wir wollen miteinander Jesus treu sein in dieser Zeit. Und das war der Beginn einer Bruderschaft. Ich würde auch schon fast sagen, ein Stück weit einer Freundschaft, weil wir seitdem sehr viel miteinander besprochen, beraten haben. Christian und ich durften zusammen mitwirken bei der Gründung des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe. Wir haben inzwischen schon zwei größere Kongresse zusammen bestreiten dürfen mit anderen Brüdern. Und wenn immer mal irgendeine besondere Sache geschieht, dann ist der eine oder andere am Telefon. Und es ist immer spannend zu hören, wie sieht der andere das? Und wenn man jemanden braucht, auf den man sich verlassen kann und von dem man weiß, er betet für einen und er wird einen auch immer verteidigen, wenn es nötig ist, dann ist man bei Christian an der richtigen Adresse. Also von daher bin ich sehr, sehr dankbar, heute hier sein zu dürfen mit meiner Frau zusammen. Und ich bringe auch ganz herzliche Grüße mit von unserer Gemeinde in Hannover, der bekennenden evangelischen Gemeinde Hannover. Und nochmal ganz besonders von unserem Sohn Lukas und unserer Schwiegertochter Jenny. Die waren ja auch vor einiger Zeit schon mal hier und haben sich alles genau angeschaut, haben mit euch Gottesdienst gefeiert und haben uns dann ganz begeistert auch von der Musik berichtet. Und ich muss sagen, sie haben nicht zu viel gesagt. Wir haben gesagt, das ist eine Musik, wie da wirklich zur Ehre Gottes gesungen wird. Und sie haben Christian auch gestaunt, was für ein guter Gitarrist du bist. Also, jedenfalls soll ich ganz, ganz lieb von Lukas und Jenny grüßen. Und ich habe den Herrn gefragt, ich habe überlegt, diese kurze Zeit, die wir miteinander haben, was ist das Bibelwort, das ich euch auslegen darf? Und ich bin dann dorthin geleitet worden, dass es drei Verse aus dem Philipperbrief. Drei Verse, in denen es um eine Frage geht, die heute sehr, sehr, sehr umkämpft ist. Eine Frage, zu der es sehr viele Verwirrung und Missverständnisse gibt. Und eine Frage, bei der wir wirklich uns ganz gewiss sein müssen, bei der wir alle als Geschwister fest zusammenstehen müssen und die wir sozusagen miteinander immer wieder bekräftigen müssen und andererseits auch vor der Welt ganz deutlich bezeugen müssen. Und das ist die Frage Jesus, wie er wirklich ist. Jesus, wie er wirklich ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Kaum einer wagt es offiziell gegen Jesus zu sein. Sogar die größten Atheisten finden noch irgendein positives Wort über Jesus. Sogar der Islam beruft sich auf Jesus und versucht, Jesus unter dem Namen Isa in sein System einzubauen. Im Koran findet ihr deshalb nicht nur Mohammed, sondern auch Isa. Oder Mahatma Gandhi, der ja ein bekannter Hindu ist. Er bezeichnete Jesus wörtlich als einen der größten Propheten und Lehrer, die der Welt je gegeben wurden. Aber er sagte, meine Zuneigung zu Jesus ist wirklich groß, aber ich muss die orthodoxe Lehre, dass Jesus der einzige Sohn Gottes ist, ablehnen. Und das ist es, was all diese Menschen verbindet, die einerseits einen gewissen Respekt vor Jesus bezeugen, dass sie andererseits das, was Jesus besonders wichtig war, gemeinsam leugnen. Sie finden Jesus klasse, sie loben ihn, sie können positive Worte über ihn sagen. Aber sie leugnen das, was das Zentrum, was der Kern von unserem Herrn Jesus wirklich ist. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir da sehr klar sehen. Wir müssen unseren Herrn deutlich bezeugen als den, der er wirklich ist. Und das ist unser Thema heute Abend. Jesus, wer er wirklich ist. Und die Frage ist, kann man das denn so genau sagen? Und die Antwort lautet ja, weil Jesus dafür gesorgt hat, dass wir ganz absolut hundertprozentig zuverlässige Dokumente über ihn haben. Und deswegen, wir müssen wissen, worauf wir uns berufen, wenn wir Jesus bezeugen. Das genügt auch nicht, dass wir sagen, ich habe ein Erlebnis mit Jesus gehabt Und ich habe seit Jahrzehnten erfahren, dass Jesus treu ist. Es ist wunderbar, wenn du das bezeugen kannst. Und ich kann das auch bezeugen. Es gibt keinen Herrn, der so treu ist wie Jesus. Aber meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Überzeugung reicht für dich noch nicht aus, um hundertprozentig sicher zu wissen, wer Jesus wirklich ist. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es so gut, dass wir diese Dokumente haben. Es ist so gut, dass wir Beweise haben. Niemand hat den Tod in der Weise überwunden wie Jesus Christus. Er ist wirklich leibhaftig von den Toten auferstanden. Es ist gut, dass wir diesen Beweis haben. Aber selbst wenn wir das wüssten, er ist von den Toten auferstanden, wüssten wir damit trotzdem noch nicht im Letzten, wer ist er wirklich? Wir wissen, er ist besonders mächtig. Er ist mächtiger als allen anderen, weil er den Tod besiegt hat. Aber wer ist Jesus? Und deswegen möchte ich mit euch heute 3 kurze Verse anschauen, in denen der Apostel Paulus uns das sehr, sehr deutlich auseinanderlegt. Und lasst euch nicht schocken, diese Verse sind so ein bisschen, klingen ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, aber ihr kennt sie. Die meisten von euch werden diese Verse kennen, aber sie sind sehr, sehr klar in dem, was sie sagen. Da schreibt Paulus an die Philipper, Philipper 2. Seid unter euch so gesinnt, wie Jesus Christus es auch war. Und dann kommt's. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist unser ganzer Predigttext für heute Nachmittag. Und das Entscheidende ist das, was ganz am Anfang über Jesus dort steht. Er, der in göttlicher Gestalt war. Und das Erste, was ich euch bitte festzuhalten und mitzunehmen, ist, Jesus war Gott. Jesus war Gott, das ist mein erster Punkt. Und zwar von Ewigkeit her. Paulus sagt, er war in göttlicher Gestalt. Und das Wort, das dort steht, ihr wisst, das Neue Testament wurde ursprünglich auf Griechisch geschrieben. Was dort steht für Gestalt, Morphä, das meint nicht nur eine äußere Form, sondern dieses Wort, er war in göttlicher Gestalt, meint die gesamte Persönlichkeit, sein Charakter und der äußere Ausdruck seines Charakters, die innere Wirklichkeit und das, was man davon sehen konnte, die gesamte Seinsweise, göttliche Gestalt in allem und jedem war Jesus Gott, göttlich. Verstehe das bitte, Jesus musste sich nicht zu irgendetwas entwickeln, sondern Jesus war von Ewigkeit her in göttlicher Morphä. Das heißt ganz und gar durch und durch Gott. Jesus war Gott von Ewigkeit her, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Da passte zwischen Gott den Vater und Gott den Sohn nicht ein dünnes Blatt Papier. Und es ist total wunderbar, was Paulus dort schreibt, welches Verb er dort verwendet, wenn er sagt, Jesus war in göttlicher Gestalt. Das können wir im Deutschen gar nicht nachvollziehen. Da steht im Griechischen nicht nur so ein Hilfsverb, wie wir sagen, er war eben gestern im Stadion. Sondern da steht im Griechischen ein ganz volles, ein ganz dickes Verb. Das heißt so viel wie hyparchon. Und das bedeutet, Jesus war durch und durch. Jesus war absolut unveränderbar. Jesus war mit seinem gesamten Wesen ewig Gott unwandelbar. Versteht ihr? Jesus war in göttlicher Gestalt. Da lesen wir im Deutschen so mal schnell drüber. Aber das ist eine wuchtige, eine massive Aussage, die sagt, dieser Jesus Christus, von dem wir jetzt hier gesungen haben und so schöne Lieder gehört haben, er ist Gott in seiner ganzen strahlenden Herrlichkeit und Größe und Macht und zwar von Ewigkeit her. Und das dürfen wir bekennen und das müssen wir auch bekennen, weil es Jesu Ehre ist, von der wir auch nicht ein kleines Stückchen wegnehmen dürfen. Und so sagt es die Heilige Schrift auch an vielen anderen Stellen. Wenn wir zum Beispiel Kolosser nehmen, da bestätigt Paulus das. Kolosser 1, Vers 15, da sagt Paulus, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor der Schöpfung. Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann geht es weiter in Kolosser 2, Vers 9. Da sagt er, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Verstehst du, Jesus ist durch und durch Gott. Und im Römerbrief Kapitel 9, Vers 5, betont Paulus das ebenfalls. Also er kann das gar nicht oft genug sagen, weil das auch damals von den Spöttern und von den Leugnern immer wieder in Frage gestellt wurde. Römer 9, Vers 5, da sagt Paulus über unseren Herrn Folgendes: Jesus Christus, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Jesus Christus, der da ist Gott, gelobt über alles in Ewigkeit. Und die Bibelkritik hat versucht, da zwischen Jesus, dem Sohn, und Gott, dem Vater, zu trennen und hat gesagt, ja, Jesus, gelobt sei Gott über alles. Bis dahin sollte der Satz über Jesus gehen, also von den Juden, aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, Punkt. Und damit Thema Jesus zu und dann weiter, aber Gott, der Vater, sei gelobt in alle Ewigkeit. Das ist aber falsch. Hier ist ausdrücklich eine Aussage durch und durch über Jesus, den Sohn, gemacht bis zum Schluss. Er ist Gott, gelobt in alle Ewigkeit. Und dann schaut euch die Offenbarung an. Die Offenbarung, wenn ihr seht, wie auf dem Thron. Wer sitzt auf dem Thron? Auf dem Thron sitzt der Vater und auf dem Thron sitzt das Lamm. Und das Lamm auf dem Thron wird genauso angebetet wie der Vater. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so gut und so wichtig, dass auch wir schon den Herrn Jesus genauso anbeten wie den Vater und ihm alle Ehre bringen und wissen und uns klar machen, Jesus war Gottes Sohn von Anfang an. Und dann sagt Paulus hier noch am Ende dieses Verses, Philipper 2, sagt er, er war Gott gleich. Schaut mal hin, Philipper 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, erhielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Aber er war Gott gleich. Er war Gott völlig gleich. Zwischen Jesus und dem Vater passt nicht ein Blatt Papier dazwischen. Und so hat das Jesus von sich selbst auch immer wieder gesagt. Erinnert euch an diese Auseinandersetzung mit seinen jüdischen Gegnern in Johannes 8, Vers 58, wo Jesus gesagt hatte, ehe Abraham geboren wurde, bin ich. Und die wussten, dass Abraham rund 2000 Jahre vor Christus geboren worden war. Aber Jesus sagt, Johannes 8, Vers 58, ehe Abraham geboren wurde, bin ich, weil Jesus von Ewigkeit her ist. Verstehst du, das ist Jesus. Und dann hat Jesus zwei Kapitel später in Johannes 10, Vers 30, hat er das auch nochmal sehr, sehr deutlich gesagt. Und ich hoffe, ihr könnt meine Stimme alle noch gut verstehen. Und lasst euch bitte durch das Krächzen davon nicht ablenken. Das ist völlig uninteressant. Hauptsache, ihr versteht, was ich sage. Da heißt es in Johannes 10, Vers 30, wo der Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und dann sagt er weiter in Vers 33, die Juden erklären das für eine Gotteslästerung. Und sie sagen zu Jesus, hey, du machst dich ja selbst zu Gott. Und Jesus sagt, nein, nein, ich mache mich nicht zu Gott. Ich bin Gott. Ich bin Gott. Und ihr müsst das akzeptieren. Also, ihr lieben Geschwister, das ist die entscheidende Wahrheit über Jesus. Und um euch diese Wahrheit noch einmal zu bekräftigen, hätte es schon unsere ganze Fahrt nach Hamburg gelohnt. Um euch diese eine Wahrheit zu bekräftigen, Jesus ist Gott von Ewigkeit her. Und daran müssen sich alle Stimmen messen lassen, die sich auf Jesus berufen. Oder die sogar von sich behaupten, an Jesus zu glauben, wie die Mormonen zum Beispiel. Die Sekte der Mormonen, die nennen sich die Kirche der letzten heiligen Tage. Ja, und die können auch sehr respektvoll über Jesus reden, aber wisst ihr, was die über Jesus sagen? Die sagen, Jesus war das sogenannte erste Geistkind Gottes. Also ein Mensch, der da im Laufe seiner Entwicklung sich zu Gott hin entwickelt hat. Und deswegen lehnen die Mormonen auch die Dreieinigkeit ab. Und die behaupten sogar noch mehr, die sagen, Jesus war ursprünglich der Bruder von Luzifer. Und Luzifer hat dann eine schlechtere Entwicklung gemacht als Jesus. Und deswegen wurde er verworfen. Aber die Mormonen sagen, weißt du, so groß ist der Unterschied zwischen Jesus und dir gar nicht. Auch Menschen können nach der Lehre der Mormonen durch einen Prozess zu Göttern erhoben werden. Und das ist ein Konzept, das in den Augen der Bibel nur als Gotteslästerung bezeichnet werden kann. Das Buch Mormon, aber das ist auch wieder so ein Beispiel, benutzt den Namen Jesus, aber es beschreibt unter diesem Namen Jesus eine völlig andere Person. Und ihr Lieben, so begegnet uns das immer wieder. Und deswegen dürfen wir uns nicht täuschen lassen, wenn jemand sagt, ja, ich finde Jesus auch gut. Dann musst du immer nachfragen und klären, welchen Jesus meint er? Es gibt viele bibelkritische sogenannte Theologen, die sehr, ja, sehr achtungsvoll von Jesus reden, aber sie meinen damit einen Lehrer oder einen Philosophen. Aber sie meinen, viele meinen nicht wirklich den, von dem Paulus hier schreibt und den wir bezeugen, nämlich Jesus, wahrer Gott von Ewigkeit her. Und wisst ihr, das ist das Kennzeichen der treuen Kirche Jesu Christi, die wahre Gemeinde ihres Herrn, die zeigt sich daran, dass sie die Gottheit Jesu Christi bekennt. Daran muss man uns erkennen. Daran muss man uns in Hannover erkennen und euch hier in Hamburg bekennen. Dass man sagt, wenn ihr zu denen kommt, die stehen dazu. Jesus ist Gott. Jesus ist wahrer Gott von Ewigkeit her. Und ihr müsst wissen, dass diese Wahrheit angegriffen wird seit Beginn des Neuen Testaments. Und deswegen hat es immer wieder Bekenntnisse gegeben der richtigen Kirche, die gesagt haben, wir müssen immer wieder neu unterstreichen und immer wieder neu deutlich machen, Jesus ist wirklich Gott. Ich lese euch mal ein Bekenntnis vor aus dem 4. Jahrhundert. Das sogenannte Konzil von Nicäa. Und hört mal, was die über Jesus gesagt haben. Wir glauben an den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, er kommt direkt aus dem Wesen des Vaters. Und dann weiter. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf Erden ist. Und wir haben das auch in unser Bekenntnis, in unserer BEG Hannover so eingebaut, dass wir sagen, in Artikel 6, wir bekennen, dass Jesus Christus von Ewigkeit her der Sohn Gottes und Gott in Person ist. Und dann passiert etwas Dramatisches. Es fällt in der Ewigkeit eine Entscheidung. Und Jesus ist in voller Freiheit an dieser Entscheidung beteiligt. Hört zu, was da passiert. Paulus schreibt, Jesus hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Was heißt das? Das heißt, Jesus hat sich nicht krampfhaft daran geklammert, sein Gottsein nur für sich zu genießen. Jesus hat sich nicht krampfhaft daran festgehalten, zu seinem eigenen Vorteil sein Gottsein nur auszunutzen und für sich allein nutzbar zu machen, sondern Jesus wurde Mensch. Das ist das Zweite. Erstens, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Und der zweite Punkt, den du mitnehmen musst, Jesus wurde Mensch. Und er hat das mit dem Vater zusammen entschieden, dass er diesen Weg geht. Und Paulus beschreibt das hier in Philipper 2. Er sagt, er entäußerte sich selbst. Was heißt das? Er entäußerte sich selbst. Das Wort entäußern bedeutet, er machte sich arm. Er machte sich freiwillig gering. Er entäußerte sich selbst bedeutet nicht, dass er bestimmte Dinge, die er hatte und die er war, plötzlich nicht mehr hatte und nicht mehr war, aber dass er etwas dazugenommen hat. Er entäußerte sich selbst, er machte sich zum Knecht. Und so schreibt Paulus das hier auch. Er entäußerte sich selbst und wurde Knecht für uns. Paulus schreibt das wörtlich so. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Und jetzt weißt du, wer das war. Er, der Sohn Gottes von Ewigkeit her, erniedrigt sich und nimmt Knechtsgestalt an. Das heißt, er entäußerte sich. Er nimmt Knechtsgestalt an. Das heißt, er wird verletzbar. Und dieses Wort, er entäußerte sich selbst, sagt nicht, dass Jesus sich von etwas entleert, sondern dass Jesus etwas dazu nimmt. Dass Jesus sich zu etwas macht. Nämlich zu einem Knecht. Er nimmt Knechtsgestalt an. Er nimmt die Gestalt eines Sklaven an. Er nimmt unsere menschliche Natur an. Und hier steht wieder der Begriff Morphä. Also er war in voller göttlicher Identität und jetzt hat er die menschliche Natur noch dazugenommen. Er hat jetzt auch deine und meine volle menschliche Identität. Und wisst ihr, es gibt ja viele Irrlehren über Jesus. Aber eine Irrlehre, das ist die Irrlehre der Duketen, die besagt, ach, Jesus wurde gar nicht wirklich Mensch. Jesus, der hatte gar nicht so einen richtigen Körper wie wir, sondern Jesus hatte nur einen Scheinleib. Und am Kreuz, da ist gar nicht wirklich Jesus selbst gestorben, sondern das ist nur, ja, so eine Andeutung von Jesus gewesen. Und das ist nicht wahr. Paulus wischt das hier weg mit Philipper 2, Vers 7 und sagt, nein, er nahm Menschgestalt an. Er war wirklicher Mensch. Er hat wirklich sich unsere menschliche Gestalt angenommen. Und weißt du, das hatte massive Folgen für den Herrn Jesus. Und du musst immer im Hinterkopf haben, er war Gott von Anfang an. Und jetzt nimmt er die menschliche Gestalt dazu. Weißt du, welche Folgen das hatte? Das heißt, er gab seine Unversehrtheit auf. Der Jesus ließ sich reinziehen in Hunger, in Schmerzen. Er hatte Schlafbedürfnis. Der Jesus verzichtete zwischenzeitlich auf seine Unsterblichkeit. Er ließ es zu, dass sie ihn töten. Er wusste ja, dass das so kommen würde. Er wusste ja, was in Jesaja 53 stand, als er auf die Welt gekommen ist. Er hat sein Leben ja freiwillig für uns geopfert. Er sagt in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mir mein Leben, ich lasse es freiwillig. Verstehst du, niemand hatte die Macht, Jesus zu zwingen, sein Leben zu geben. Das konnte er nur freiwillig tun. Aber er hat es getan, weil es für uns nötig war. Und er hat diese ganze Selbsterniedrigung auf sich genommen. Er hat für eine gewisse Zeit seine göttlichen Rechte, seine strahlende Herrlichkeit, die ihm im Himmel immer zur Verfügung gestanden hat, dass die Engelschar ihn gelobt hat, das hat er für eine Zeit aufgegeben. Er ist so verachtenswert in den Augen der Menschen geworden, dass die Leute vor ihm ausspucken konnten. Und hört mal diesen Vers, Johannes 17, Vers 5, wo Jesus den Vater für die Zukunft bittet, nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt wurde. Verstehst du, Johannes 17, Vers 5, ehe die Welt wurde und ehe Jesus dann in diese Welt gekommen ist, hatte er beim Vater eine Herrlichkeit, eine Schönheit, eine sichtbare Macht, eine Größe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das ist derselbe Jesus, der dann für dich und mich in diese Welt reingekommen ist. Und dieser Weg über diese Erde führt über die Verhaftung, führt über das Gefängnis, führte darüber, dass er angepöbelt wurde, führte über das Kreuz. Der Jesus wurde zum Gespött gemacht. Der Jesus hat sich Verleumdung ausgesetzt. Der Jesus hat ganz gemeine Anklagen gegen sich ertragen. Die schmutzigsten Diffamierungen, Weinsäufer, das gehörte noch zu den harmloseren Beschimpfungen, die sie unserem Herrn Jesus an den Kopf geworfen haben. Und er hat es aber getan. Er, der wahre Gott, verstehst du? Der Jesus hat für eine Zeit verzichtet auf den Reichtum des Himmels. Er hat für eine Zeit lang verzichtet auf diese beständige, absolut sichtbare Gemeinschaft mit dem Vater. Bis hin zu dieser Entscheidungsstunde, als der Vater ihn ganz verlassen musste, als er am Kreuz beladen war mit deiner und meiner Schuld, als er betete, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und weißt du, diese ganze knallharte Wirklichkeit steht hinter diesem scheinbar so kleinen Satz, den Paulus in Philipper 2 schreibt, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an, die Identität eines wahren Menschen, auf den schon in der Stunde seiner Geburt in Bethlehem der Galgen von Jerusalem wartete. Und vielleicht fragst du dich, warum hat Jesus das getan? Er hatte das doch nicht nötig. Warum hat er in dieser Weise auf seine Macht verzichtet? Und die Antwort gibt dir der Herr, er gibt sie dir und gibt sie mir. Und er sagt, ich habe es deswegen gemacht, weil es nötig war für dich. Weil du sonst keine Chance gehabt hättest, jemals wieder Frieden mit Gott zu bekommen. Jesus hat von sich gesagt, der Menschensohn ist gekommen, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben dahin zu geben zur Erlösung für viele. Der Jesus musste auf unsere Seite treten, weil er unsere Schuld auf sich nehmen musste, weil wir sonst in der Hölle gelandet wären zu Recht. Und deswegen musste der Jesus einer von uns werden. Er musste wahrer Mensch werden, um auf unsere Seite zu treten, um unsere Schuld zu übernehmen. Und dann für unsere Schuld die Strafe zu zahlen. Und er war der Einzige, der es konnte, weil er vollkommen ohne Sünde war. Also, das meint Paulus, wenn er sagt, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hat das nicht nur für sich genossen. Er hat sich nicht nur auf diese Privilegien zurückgezogen, sondern er wurde für uns zum Knecht. Und deswegen musst du dir eines bitte klar machen. Wenn es heißt, er entäußerte sich selbst, dann bedeutet das nicht, dass der Jesus, als er hier auf dieser Erde war, aufgehört hat, Gott zu sein. Er entäußerte sich selbst bedeutete nicht, dass Jesus gesagt hat, okay, solange ich auf dieser Erde bin, bin ich nur Mensch. Sondern die Bibel macht sehr, sehr, sehr deutlich, dass Jesus immer Gott geblieben ist, auch hier auf dieser Erde. Er hat nicht sozusagen seine Gottheit abgegeben, als er Weihnachten auf die Welt kam, und sie ausgetauscht gegen das Menschsein, sondern Jesus hat seine Gottheit mitgenommen. Er ist als Gott vom Himmel gekommen und als Mensch zugleich, und er hat die Menschheit dazu genommen. Verstehst du, das bedeutet es. Jesus ist der wahre Gott. Und als Jesus Mensch wurde, hat er die Menschheit dazu genommen, damit er an deine Stelle und an meine Stelle treten kann. Und er ist, Paulus sagt hier, und das müssen wir noch verstehen, und dann haben wir, denke ich, das Wichtigste von diesem Text für heute erfasst. Da heißt es, er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also das eine ist erstmal klar, er war der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Darum haben ja so viele ihn auch abgelehnt und sich geweigert, ihn als Gott anzubeten. Einfach weil Jesus so deutlich als Mensch zu erkennen war. Ist ja klar. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und deswegen haben wir die Juden gesagt, hey, was willst du denn? Du bist hier Zimmermannssohn. Wir kennen dich doch aus Nazareth. Der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Aber das andere, was Paulus sagt, er war der Erscheinung nach als Mensch erkannt und er war den Menschen gleich. Das Wort kann man eigentlich besser und genauer übersetzen. Er war den Menschen ähnlich. So ist das eigentlich gemeint. Das heißt, ja, er war wahrer Mensch, aber da war immer auch mehr. Da war immer auch mehr. Er war wahrer Mensch, aber auch wenn er wahrer Mensch war, war da immer noch mehr vorhanden als nur das Menschsein. Verstehst du? Und ich will dir das nochmal so mit aufs Herz legen. Jesus hat sein wahres Gottsein zu keiner Sekunde aufgegeben, als er hier auf der Erde war. Er hat zwischenzeitlich freiwillig auf manches verzichtet. Auf seine Unsterblichkeit, sonst hätte er nicht am Kreuz für uns sterben können. Auf seine Herrlichkeit. Jesus hat, weißt du, seine Gottheit in manchen Situationen verhüllt. Aber sie war da. Er hat sie verborgen. Aber sie war da. Stellt euch vor, ich hätte jetzt irgend so ein Kleidungsstück, ich wäre ein König und hätte ein Kleidungsstück, das mich als König ausweist und hätte dieses Kleidungsstück gewissermaßen runtergezogen. So, und dann hätte ich meinen normalen Anzug drüber gezogen. Dann würdet ihr nicht erkennen, dass ich ein Kleidungsstück anhabe, das mich als König ausweist. Aber es wäre trotzdem da. Es wäre vorhanden, aber es wäre nicht sichtbar, weil es verhüllt wäre durch den normalen Anzug. Und genauso meint Paulus das hier. Jesus ist zu jeder Sekunde Gott gewesen, weißt du? Aber er hat in bestimmten Situationen diese Herrlichkeit verhüllt. Zum Beispiel bis dahin, dass Jesus freiwillig darauf verzichtet hat, eine Zeit lang den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu wissen. Wo er sagte, das weiß allein der Vater zurzeit. Da hat er darauf verzichtet, den Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu wissen. Da hat er seine Macht zum Beispiel verhüllt. Er hat sie verborgen. Aber es blitzte trotzdem immer wieder auf. Und weißt du, wo es aufblitzte? Wenn er die Wunder tat. Die alte Frau, deren Sohn gestorben war. Lukas 7. Und dann kommt dieser Leichenzug dahin. Und Jesus tritt an diesen Leichenzug und sagt, du wirst leben. Und er lebte. Und sofort blitzte die ganze Macht seiner Gottheit auf. Oder denkt doch an den Friedhof in Bethanien, als Jesus gesagt hat, was ist los mit Lazarus? Und die Leute haben gesagt, er stinkt schon, lass das Grab zu. Und Jesus hat sich dahingestellt und hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und er kam Und die haben alle den Mund nicht mehr zugekriegt. Verstehst du? Da blitzte seine Macht auf. Oder in solchen Kleinigkeiten wie bei der Hochzeit zu Kana. Als der Wein ausgegangen war. Und Jesus hat durch sein Machtwort innerhalb von Sekunden aus Wasser Wein gemacht. Da blitzte seine Herrlichkeit auf. Oder, weißt du, wie er die Natur nach Belieben beherrscht hat. Wie die Jünger Angst hatten, als sie draußen waren auf dem See Genezareth. Und plötzlich ging der Sturm los und sie hatten alle Angst. Und sie spürten, mit welcher Übermacht sie es zu tun haben. Und Jesus schlief. Und dann wird er wach. Und er sagt ein Wort, schweig und verstumme. Und die Mächte der Elemente sind ruhig. Verstehst du, da ist das aufgeblitzt. Wahrer Gott, wahrer Gott. Und die Jünger haben es gemerkt und haben es bezeugt. Ja, Jesus hat seine göttliche Macht zwischenzeitlich immer wieder verhüllt. Aber er war zu jeder Sekunde vollständig Gott. Und deswegen möchte ich dich bitten, diese drei Sätze aus dem heutigen Gottesdienst mitzunehmen. Erstens, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Zweitens, Jesus wurde Mensch um unseretwillen. Er hat für uns die Menschheit gewissermaßen dazu genommen. Und das dritte und letzte, Jesus bleibt Gott. Erstens, Jesus war Gott von Ewigkeit her. Zweitens, Jesus wurde Mensch um unseretwillen. Und drittens, Jesus bleibt Gott. Verstehst du, Jesus war, als er auf dieser Erde war, zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Sekunde weniger als Gott. Jesus war zu keiner Sekunde seiner Existenz weniger als Gott, sei es im Himmel vorher, als auf der Erde danach. Jesus bleibt Gott. Und weißt du, das ist so wichtig, dass du das weißt und dass du das ernst nimmst. Denn es ist eine gefährliche Täuschung, wenn Menschen zu harmlos über Jesus denken. Und wenn Menschen dann auch zu harmlos über ihr eigenes Verhältnis zu Jesus denken. Wenn Menschen denken, ja, da ist ein Jesus und an dem kann ich mir ein Beispiel nehmen. Oder vielleicht kann ich sogar zu ihm beten und ihn irgendwie als einen Helfer anrufen. Aber du, es ist immer auch Gott. Es ist immer auch der Heilige, der alle Macht hat. Und weißt du, aber umso wertvoller ist es, dass dieser heilige Gott, dass uns der Vater in diesem Menschen, der immer auch Gott geblieben ist, so nahe kommt. Und dass wir von daher noch viel genauer wissen, wer Gott ist. Weißt du, Gott, den Vater, hat noch niemand gesehen, den werden wir in der Ewigkeit sehen. Aber wir wollen ja trotzdem zu ihm beten, wir wollen ja wissen, woran wir bei ihm sind. Und so hat Gott uns seinen Sohn, seinen geliebten Sohn Jesus geschenkt. Und wir dürfen wissen, Jesus ist kein Zehntelprozentpünktchen weniger Gott als Gott, der Vater. Und darum, welchen Jesus meinst du? Wenn du zu Jesus betest, wenn du Jesus bezeugst, welchen Jesus meinst du? Und weißt du, deswegen ist es auch so schlimm, wenn Vorstellungen über Jesus verbreitet werden, die Jesus verharmlosen. Und an dieser Stelle möchte ich das nochmal ganz deutlich sagen, möchte ich nochmal dringend warnen vor dieser Serie über das Neue Testament, The Chosen. Ich weiß nicht, ob das einigen von euch bekannt ist. Diese Serie, The Chosen, verbreitet, ja, ich sage mal, ein sehr harmloses, allgemein sympathisches Bild von Jesus. Aber weißt du, was diese Serie macht? Diese Serie verharmlost ständig seine Gottheit. Diese Serie erweckt ständig den Eindruck, na ja, Jesus so hundertprozentig ernst, im Letzten müssen wir ihn auch nicht nehmen. Er meint es gut und er kann uns helfen, aber vor ihm müssen wir nicht die gleiche Ehrfurcht, heilige Ehrfurcht haben, wie vor dem Vater im Himmel. Und weißt du, in dieser Serie, The Chosen, da verhält Jesus sich teilweise wie ein Tölpel. Da lässt er sich zum Beispiel von Matthäus bei der Abfassung der Bergpredigt helfen. Oder als Nikodemus vor ihm niederknien will, da sagt er, was machst du da, Nikodemus? Das brauchst du nicht, du musst nicht vor Jesus knien. Und noch viele, viele andere solcher Szenen gibt es dort, die eines im Letzten bewirken, dass sie das Wissen um Jesus, das Bild, das Menschen von Jesus haben, verharmlosen. Und deswegen ist es so gefährlich, weil es Menschen dazu verführt, ihr Verhältnis zu Jesus zu unterschätzen und Jesus mit weniger Ehrerbietung und mit weniger Ehrfurcht und mit weniger Dankbarkeit, aber auch mit weniger Vertrauen zu begegnen, als Jesus das verdient hat. Und deswegen möchte ich euch, liebe Geschwister, das so sehr ans Herz legen, dass ihr diese Texte, die ich heute nur ansatzweise zitiert habe, aber auch gerade diesen Text in Philipper 2, dass ihr diese Texte studiert und dass ihr in eurer Ehrfurcht vor Jesus immer mehr wachst und in eurer Liebe zu Jesus auch. Wisst ihr, je mehr Ehrfurcht wir vor Jesus haben, das mindert nichts an unserer Liebe zu Jesus. Aber es ist so wichtig, weil wir doch den, der uns alles bedeutet, weil wir doch den wirklich so ehren wollen, wie er es auch verdient und wie er es auch für sich beansprucht. Und deshalb, als ich das vor Gott so geprüft habe, wenn man so hineinfliegt in eine Gemeinde gewissermaßen und nur sozusagen diese eine Predigt mal hat, welche Botschaft sollst du ihnen sagen und worauf sollst du die lieben Geschwister in Hamburg besonders hinweisen, hat Gott mir das so aufs Herz gelegt, dass mir deutlich wurde, du musst ihnen klar machen, Jesus ist Gott. Und zwar, Jesus war Gott von Ewigkeit her, Jesus wurde dann Mensch, aus Liebe zu uns, weil wir es brauchten, dass sie hier auf diese Erde kamen, um unsere Strafe zu tragen, die wir nicht selber hätten tragen können. Wenn wir selber für unsere Schuld hätten aufkommen wollen, dann wären wir am Ende in der Hölle gelandet. Und ja, Jesus wurde Mensch, aber Jesus bleibt Gott. Und all die wunderbaren Lieder, die ihr über Jesus gesungen habt und die ihr zu Jesus gesungen habt, mit diesen Liedern habt ihr Gott gelobt. Mit diesen Liedern habt ihr Gott den Sohn gelobt, und die Bibel macht immer wieder deutlich, dass Gott der Sohn und Gott der Vater überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern Gott der Vater freut sich, wenn Gott der Sohn gelobt geehrt wird, und Gott der Sohn freut sich daran und hat das Ziel, dass Gott der Vater geehrt wird. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, wollen wir das auch tun. Die einzige Person der Dreieinigkeit, zu der in der Bibel nicht direkt gebetet wird, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, Jesus groß zu machen und den Vater groß zu machen. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Aber die Bibel zeigt uns sehr deutlich, dass unsere direkte Anbetung, unsere direkte Verehrung sich an den Vater und an den Sohn richten soll. Und wenn wir uns das klar machen, wer Jesus wirklich ist, weißt du, dann staunen wir noch viel mehr darüber, was es bedeutet, dass Gott, der Vater, ihn zu uns geschickt hat. Weißt du, wenn du bedenkst, welche Würde Jesus hat, welche Macht, welche Hoheit, welche Ehre, dann ist das noch viel unfassbarer, dass Gott, der Vater, sich Gott, den Sohn, gewissermaßen vom Herzen gerissen hat, um ihn in unsere Welt zu schicken, ihn in unsere Hände zu geben. Und nur wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, können wir annähernd ermessen, was es bedeutet, dass der Vater ihn uns hergeschenkt hat. Und darum liebe ich so sehr diesen Bericht von Don Richardson. Don Richardson, er war Missionar und er war ein Forscher. Und er ist vor vielen, vielen Jahren zum Stamm der Savi in Neuguinea gekommen. Und er wollte diesem Stamm der Savi in Neuguinea die Botschaft bringen, dass Gott sie retten will und dass Gott zu ihnen gekommen ist. Aber er predigte und erklärte, und er hatte den Eindruck, dass seine Botschaft auf taube Ohren stieß. Und so vergingen dort in Neuguinea viele Jahre der Enttäuschung, viele Jahre der Erfolglosigkeit, weil er den Eindruck hatte, ich erreiche diese Herzen gar nicht. Die bekommen gar keine Ahnung davon, wer Gott wirklich ist. Bis dann jener große Tag kam. Und Don Richardson stand ganz erschrocken daneben, wie zwei Stämme sich feindselig gegenüberstanden. Die Savis auf der anderen Seite und der Haenam-Stamm auf der anderen. Und er hatte ja besonders versucht, die Savis für den Glauben zu gewinnen. Und dann, als die beiden Stämme sich so verfeindet einander gegenüberstanden und jeder fürchtete, jetzt wird es losgehen, jetzt wird der nächste Kampf ausbrechen, da machte der Häuptling der Savis plötzlich Folgendes. Er trat auf seine Frau zu und nahm das 6 Monate alte Baby, seinen eigenen Sohn, seiner Frau aus den Armen, hielt dieses Baby hoch in die Luft und trug es zum Häuptling des anderen Stammes hinüber und legte ihm dieses Baby in den Arm. Was bedeutete das? Dahinter stand eine lange Tradition. Dieser andere Stamm würde dem Baby jetzt einen neuen Namen geben. Dieser andere Stamm würde das Baby jetzt als sein eigenes Baby aufziehen. Und die Tradition besagte, zwischen den beiden Stämmen konnten nun keine Kriege mehr geführt werden, solange dieses Baby der Savis in den Händen des anderen Stammes war. Es durften jetzt keine Kriege mehr geführt werden. Und deshalb hatte dieses Kind, das der Häuptling hergeschenkt hatte, das er in die Hände seiner Feinde gelegt hatte, es hatte in der Tradition einen besonderen Namen. Und weißt du, wie dieser Name war? Friedenskind. Und Richardson, der das miterlebte, der wusste kaum, wie ihm geschah. Und er sagt, jetzt habe ich den Schlüssel, um den Savis das Evangelium zu erklären. Und wenige Tage später versammelte er diesen Stamm um sich. Und er erzählte ihnen mit klopfendem Herzen und mit trockenem Mund von diesem Friedenskind Gottes. Und er sagte, wisst ihr, was der heilige Gott getan hat? Er hat sein Friedenskind genommen. Und er hat es in unsere Hände gelegt. Deswegen hat er Jesus auf die Erde geschickt. In unsere Hände hat er es gelegt, obwohl wir seine Feinde sind. Obwohl wir diesem Gott so viel Böses angetan haben. Obwohl wir so oft nicht an ihn geglaubt haben und ihn verachtet haben und ihn abgelehnt haben. Aber Gott hat sein Friedenskind Jesus genommen. Und er hat es in unsere Hände, in die Hände seiner Feinde gelegt, um zu beweisen, dass er uns liebt. Und dieses Friedenskind ist dann zu uns gekommen hier, zu uns Menschen, die wir Gott gegenüber so feindlich gewesen waren. Es hat unter uns gelebt und es hat dann das Entscheidende getan, was nur er tun konnte, nämlich am Kreuz für unsere Schuld zu sterben und die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient gehabt hatten. Aber das war nicht das Ende, denn dieses Friedenskind war ja ein göttliches Kind. Und dann, nach nicht einmal 3 Tagen, hat er die Macht des Todes, die uns so in Schrecken hält. Und wir haben ja heute auch wieder davon gesprochen. Diese grauenvolle Macht des Todes, vor der wir Menschen so hilflos sind. Und deswegen sind wir auch vor der Macht der Krankheit so hilflos. Er hat es durchbrochen. Und er hat bewiesen, dass er stärker ist. Er ist auferstanden. Er hat die Mächte der Finsternis und des Bösen und des Todes besiegt. Und deswegen ist dieses Friedenskind, ist Jesus jetzt der Retter. Er ist die Anlaufstelle, zu der wir kommen dürfen. Und wir dürfen dessen umso sicherer sein, als wir wissen, dass dieses Friedenskind nicht nur ein menschlicher Bote, nicht nur ein Abgesandter, nicht nur ein Prophet ist, nicht nur ein Prediger, sondern Gott selbst. Wahrer Gott. Verstehst du, das Friedenskind Jesus ist wirklich Gott. Als Gott an Heiligabend den Himmel aufgerissen hat und sich selber in Bethlehem in diesen Stall gelegt hat, da war das der wahre Gott. Und als Gott dann diesen Weg gegangen ist durch die Not dieser Welt und durch die Anklagen bis hin zum Kreuz, da war das der wahre Gott. Und als Jesus dann am Kreuz gebetet hatte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war das der wahre Gott. Verstehst du? Gott von Gott verlassen. Das können wir gar nicht mehr denken. Und als er auferstanden ist und die brutale Gewalt des Todes besiegt hat, da war das der wahre Gott. Und er ist der wahre Gott. Er ist bei uns. Wir sind die Gemeinde des wahren Gottes. Und deswegen dürfen wir getrost sein, liebe Geschwister. Wir dürfen wissen, er ist bei uns. Und der Herr Jesus, zu dem wir beten, hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist es, der uns auch miteinander verbindet, weil wir demselben König folgen und ihm dienen. Und so möchte ich euch ganz viel Mut machen, liebe Geschwister, dass ihr diesem wahren Gott, dass ihr dem mit Freude dient, dass ihr ihn getrost in eurem Umfeld hier in Hamburg bekennt, in eurer Nachbarschaft, in euren Familien, in euren Freundeskreisen. Und wir dürfen alle gemeinsam wissen, Jesus hat alle Macht. Im Himmel und auf Erden. Und er wird uns als seine Gemeinde bewahren und sicher ans Ziel bringen. Und bis dahin dürfen wir jeden Tag wissen, wir gehen an der Hand unseres Herrn. Und diese Hand ist die starke Hand des wahren Gottes, Jesus Christus. Lasst mich noch beten. Lieber Jesus Christus, wir beugen uns vor dir, Herr, und uns fehlen die Worte, um dir zu sagen, wie sehr wir dich ehren, wie tief wir uns vor dir in den Staub beugen, wie sehr wir deine Hoheit und Macht und Erhabenheit und Herrlichkeit wirklich preisen wollen, Herr. Und wir danken dir, dass du, der du so unendlich viel höher und größer bist als wir, dass du uns doch so nahe gekommen bist. Und dass wir keine Angst vor dir mehr zu haben brauchen. Dass wir dich anrufen dürfen, in jeder Sekunde, an jedem Ort. Dass wir wissen dürfen, geliebter Jesus Christus, du kümmerst dich um uns. Und du bringst uns sicher ans Ziel. Und bis dahin willst du jedem von uns wirklich Tag für Tag nahe sein. Und so bitten wir dich, wenn morgen die Woche wieder losgeht, wenn der Montag wieder beginnt, Herr Jesus, dass wir dann an deiner Hand durch all die neuen Herausforderungen wirklich hindurchgehen können. Du weißt, was die lieben Geschwister hier alles vor sich haben. Du weißt, wer morgen wieder zur Arbeit gehen muss. Du weißt, wer morgen vielleicht in eine Arztpraxis gehen muss. Du weißt, wer morgen mit seiner Rente wieder klarkommen muss. Du weißt, wer morgen in die Schule oder an einen anderen Platz gehen muss, wo wir wieder mit Menschen zu tun haben, von denen viele dich ablehnen, Herr. Aber du wirst bei uns sein. Du wirst uns durchtragen. Uns als deine Nachfolger, Herr Jesus, und uns als deine Gemeinde. Und so halt uns fest zusammen. Und lass uns unser ganzes Leben, das du uns hier auf dieser Erde noch schenkst, lass es dazu dienen, dass wir dich ehren und dich anbeten, dich bezeugen, dir Freude machen. Und dass wir dann einmal, wenn wir bei dir sind, vor deinem Thron, dich und den geliebten Vater, dass wir dich dann gemeinsam anbeten. Danke, dass dieser Tag kommen wird, Herr. Und dass wir bis dahin in jeder Sekunde unter deinem Schutz und Segen sein dürfen. Und dafür danken wir dir. Amen.